SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Kein Durchkommen auf der Bahnstrecke am Gotthard. Nach dem Zusammenstoß zweier Güterzüge laufen die Bergungsarbeiten. Experten klären die Unfallursache. Klar ist,
es war eine Weiche im Spiel. Der Zug ist bei einer Weiche dann eben entsprechend auch mit diesem zweiten Zug zusammengestoßen,
sagt SBB-Sprecher Christian Ginsig bei uns im Gespräch. Dann, Staatspapiere gelten eigentlich als sichere Geldanlagen. Doch jetzt findet ein regelrechter Ausverkauf statt. Wir erklären, warum. Und, anders als die Schweiz, hat sich Liechtenstein vor 20 Jahren für den EWR entschieden.
Für uns ist es eine Erfolgsgeschichte, insbesondere auch, weil unsere Industrie sehr stark können, über unseren EWR-Beitritt können wachsen.
Sagt Liechtensteins Außenministerin Aurelia Frick. Wie sich das kleine Fürstentum international behauptet, das hören Sie im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Karin Britsch mit den Nachrichten.
Nachdem im Bahnhof Erstfeld zwei Güterzüge kollidiert sind, bleibt die SBB-Gotthard-Strecke bis heute Abend teilweise gesperrt. In der Nacht stießen ein SBB- und ein BLS-Güterzug seitlich zusammen. Die Züge waren beide in Richtung Süden unterwegs. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist laut der SBB allerdings groß. Zwischen Erstfeld und Göschenen verkehren Ersatzbusse. Internationale Züge zwischen Zürich und Bellinzona werden via Bernbrieg umgeleitet. Die Wirtschaft im Euroraum ist seit Jahresbeginn leicht gewachsen. In den 19 Euro-Staaten legte sie insgesamt um 0,4% zu, dies im Vergleich zum Vorquartal. Wie die Statistikbehörde Eurostat meldet, haben vor allem die drei größten europäischen Volkswirtschaften bessere Zahlen präsentiert. Italien und Deutschland legten je um 0,3% zu, Frankreich um 0,6%. Anders sieht es in Griechenland aus. Das schuldengeplagte Land ist in die Rezession zurückgefallen, nachdem sich die Wirtschaft letztes Jahr nach einer langen Krise etwas erholt hatte. Auch Finnland ist in der Rezession. Die Wirtschaft ist in den letzten beiden Quartalen geschrumpft. Der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz, setzt sich für eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge auf die EU-Länder ein. 4 EU-Länder würden derzeit die Hauptlast tragen. 18 Mitgliedstaaten täten gar nichts, sagte Schulz in einem Radiointerview. Die EU-Kommission will demnächst in Brüssel einen Vorschlag vorlegen, wie Flüchtlinge aus Afrika und dem Nahen Osten gemäß einem Quotensystem verteilt werden sollen. Die britische Innenministerin Theresa May hat dies bereits kritisiert. Das schwere Nachbeben gestern in Nepal hat nach neuesten Angaben mindestens 65 Menschenleben gefordert. Über 2000 weitere Menschen wurden verletzt. Auch in Indien wurden 17 Todesopfer gezählt. Nach Angaben von Hilfswerken erschwert das Nachbeben die Aufräumarbeiten in dem Land, das bereits vor 3 Wochen von einem schweren Erdbeben erschüttert wurde. Östlich der Hauptstadt Kathmandu wird seit dem Morgen ein amerikanischer Helikopter vermisst, der in der Gegend Hilfsgüter transportierte. Er habe 8 Menschen an Bord gehabt. Die vereinbarte Feuerpause in Jemen wird offenbar nur teilweise eingehalten. Arabische Nachrichtensender meldeten am Morgen Gefechte an verschiedenen Orten. Andererseits sagten Bewohner der Hauptstadt Sanaa gegenüber der Agentur AFP, in der Nacht sei es ruhig geblieben. Die Waffenruhe war am späten Abend in Kraft getreten und sollte 5 Tage dauern. Ziel ist es, die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und weiteren Hilfsgütern zu versorgen. In Pakistan hat sich eine Splittergruppe der Taliban zum Anschlag auf einen Bus bekannt. Man werde weiter Ungläubige angreifen, sagte ein Sprecher der Gruppe gegenüber Nachrichtenagenturen. Nach Angaben der Polizei feuerten 6 Attentäter in der Hafenstadt Karachi auf den Bus und töteten mindestens 43 Menschen. Danach seien sie auf Motorrädern geflohen. Die Opfer hätten alle zur schiitischen Minderheit der Ismailiten gehört. Sie seien auf dem Weg zu einer Moschee gewesen. Der Regierungsrat des Kantons Schwyz droht mit dem Kantonsreferendum für den Fall, dass die Neuorganisation des nationalen Finanzausgleichs nicht durchkommt. Der National- und der Bundesrat wollen dabei die Zahlungen der Geberkantone reduzieren. Doch der Ständerat hat diese Neuorganisation schon zweimal abgelehnt. Für ein Kantonsreferendum bräuchte es die Unterstützung von 8 Kantonen. Nebst Schweiz hat bereits Zug mit diesem Schritt gedroht. US-Präsident Barack Obama will zügig mit zahlreichen Ländern Freihandelsabkommen abschließen. Aber das US-Parlament macht ihm nun einen Strich durch die Rechnung. Ein Gesetz, das dem Präsidenten umfassende Vollmachten geben soll, erhielt im Senat nicht die nötigen 60 Stimmen. Das Gesetz sah etwa vor, dass das Parlament einzelne Passagen der ausgehandelten Abkommen nicht mehr ändern kann. Widerstand kam ausgerechnet aus den eigenen Reihen. Obamas Demokraten fürchten, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Das Wetter. Heute und morgen scheint beidseits der Alpen meist die Sonne. Vor allem in den Bergen bilden sich im Lauf des Tages Quellwolken und gegen Abend ist stellenweise mit Gewittern zu rechnen. Die Höchsttemperatur liegt im Norden und Süden zwischen 24 und 29 Grad.
Kurz nach Mitternacht, Ausgangsbahnhof Erstfeld. Zwei Güterzüge, die beide Richtung Süden unterwegs sind, stoßen seitlich zusammen. Die beiden Lokomotiven des einen Zugs entgleisen, ebenso drei Waggons des zweiten Zugs. Ich habe SBB-Sprecher Christian Ginsig vor der Sendung gefragt, wie sich die Situation an der Unfallstelle präsentiert.
Die Gotthardlinie, die ist nach wie vor für den Zugverkehr vollständig unterbrochen. Aktuell müssen noch zwei Lokomotiven von einem Cargo-Zug von SBB Cargo International auf die Schienen wiedergestellt werden. Zudem von einem zweiten Zug von BLS Cargo sind drei Wagen entgleist. Diese drei Wagen müssen ebenfalls zurück auf die Schienen gehoben werden. Das tun wir mit einem großen Schienenkran und diese Arbeiten, die laufen.
Die beiden Züge, die zusammengestoßen sind, die waren in die gleiche Richtung unterwegs. Wie konnte es da zu einem Unfall kommen?
Das ist im Moment noch Klärung der Situation. Es ist ein bedauerlicher Unfall, aber eben die Sicherheit ist grundsätzlich gewährleistet. Warum es jetzt in diesem Fall hier in Erstfeld zu einer seitlichen Kollision gekommen ist, das wird im Moment durch die unabhängige Unfalluntersuchungsstelle des Bundes geklärt.
Wie sieht es denn an dieser Unfallstelle aus? Führen dort zwei Gleise zusammen?
Ja, am Gotthard ist das ein üblicher Vorgang, dass auch zwei Züge, man sagt im Bernlerdeutsch, banal verkehren können. Das heißt, sie fahren eigentlich in die gleiche Richtung und benutzen so beide Gleise in Richtung Süden. Aber im Moment einfach, wie gesagt, unklar, warum es da zur Kollision kam. Es war eine Weiche im Spiel. Der Zug ist bei einer Weiche dann eben entsprechend auch mit diesem zweiten Zug zusammengestoßen.
Passiert ist das Unglück bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Erstfeld. Gibt es, Christian Ginsig, dort ein automatisches Sicherungssystem?
Ja, wir klären im Moment noch ab, was genau die Zugsicherungseinrichtungen sind und auch was die Unfalluntersuchung dann zutage fördert. Da wollen wir im Moment auch noch nicht spekulieren.
Erst vor rund 3 Wochen kam es in Dayen zu einem Unfall mit einem Güterzug. Ist die SBB mit dem zunehmenden Gütertransport unter Druck?
Im Moment sehen wir keinen wirklichen Zusammenhang zwischen diesen beiden Ereignissen nach dem jetzigen Stand der Dinge. Wir haben im Moment eine Häufung, das ist uns bewusst und das bedauern wir auch sehr, dass da Kunden auch darunter leiden. Aber einen Zusammenhang sehen wir derzeit nach dem jetzigen Kenntnisstand nicht.
Und ist es ein Problem, dass der Güterverkehr immer mehr zunimmt?
Ja, das SBB-Netz ist natürlich das dichtest befahrene Netz in ganz Europa. Da werden natürlich die Trassen auch am Gotthard sehr stark auch vom Güterverkehr genutzt. Aber ob da jetzt ein Zusammenhang ist, das wäre rein spekulativ. Die Güterachse Gotthard ist natürlich für den Transitverkehr und auch für die nationale Versorgung des Tessins sehr wichtig.
Morgen ist Auffahrt. Viele Leute zieht es vermutlich Richtung Süden. Zudem bringt die SBB Gäste nach Mailand an die Expo. Nun ist die Gotthardstrecke blockiert. Was bedeutet das für die Reisenden?
Es ist vor allem eine logistische Herausforderung, diese Kunden einerseits ins Tessin zu befördern, andererseits an die Expo. Wir haben aus diesem Grund zwischen Ad Goldau und Flüelen haben wir von da aus Bahnersatzbusse im Einsatz, die die Kunden dann bis nach Göschenen bringen. Dort kann man wieder auf den Zug umsteigen. Das bedingt aber durch den zusätzlichen Umstieg eine Reisezeitverlängerung von rund 60 Minuten. Wer an die Expo fährt, dem empfehlen wir im Moment die Strecke Strecke Lötschberg-Simplon zu nutzen und mit den Zügen dann quasi via Bern-Brieg in Richtung Expo zu fahren. Wer allerdings ein Ticket hat und lieber nicht hinfährt, da erstatten wir selbstverständlich den Ticketpreis zurück, dass man da auch umbuchen kann.
Die Gotthardstrecke ist viel befahren, quasi ein Nadelöhr. Ist das ein Problem für die SBB?
Ja, es ist sicher sehr anspruchsvoll, weil es ist letztendlich eine Alpenquerung. Es ist topografisch ein sehr schwieriges Terrain. Wir haben auf der Gotthardachse immer wieder auch mit Naturrisiken zu kämpfen, sei das einerseits Felsabstürze, was auch schon vorgekommen ist, 2012 beispielsweise, oder eben auch Lawinengefahr. Und wir rechnen eigentlich erst ab 2016 mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels mit einer Entspannung auf dieser Linie, wenn man dann eben in Erstfeld via Flachbahn eigentlich direkt durch den Tunnel fahren kann bis nach Biasca.
Sagt Christian Ginsig, er ist Mediensprecher der SBB. Und mit diesen Themen geht es bei uns weiter. Wir müssen wieder Arbeit belohnen, nicht Reichtum.
We need to reward work again. We need to reward work, not wealth. Work.
US-Demokraten rufen nach einer sozialeren Politik und meinen damit ihre eigene designierte Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Tabubrüche auf Plakaten, Erfolge in den Läden, das galt lange für das Modelabel Benetton. Die Gegenwart aber ist weniger farbig. Und Heldinnen im Kampf, aufsteigend in der Politik, doch zu Hause unterdrückt. Die Reportage über Kurdinnen in der Türkei. Zuerst zum Geschehen an der Börse. Dort reiben sich die Anleger derzeit die Augen. Die Kurse vieler Staatsanleihen sind in den vergangenen Tagen deutlich gesunken. Dabei gelten gerade Staatsanleihen als sicher und stabil. Was ist passiert? Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Es gibt Händler, die sprechen von einem Crash bei den Staatsanleihen, andere bloß von einem reinigenden Gewitter. Zu letzteren gehört Benedikt Götte, Gründerpartner von Compass Capital, einer Firma, die für institutionelle Investoren wie Pensionskassen Risiken analysiert und absichert.
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Staatsanleihen in der Eurozone im Moment eine kleine Liquidation durchmachen. Da werden sehr viele extrem spekulative Positionen abgebaut, die sich über die letzten 2 Jahre aufgestaut haben.
Eine kleine Liquidation, nachdem es 2 Jahre lang praktisch nur aufwärts gegangen ist mit den Kursen von Staatsanleihen, in der Eurozone wie in der Schweiz. Investoren, risikoscheue Anleger, aber auch große Spekulanten, sie deckten sich mit solchen Papieren ein. Das ließ die Kurse, also die Preise, weiter steigen und das wiederum zog weitere Investoren an. Die Nachfrage war groß und das, obwohl Staatsanleihen derzeit praktisch keine Zinsen abwerfen und für Anleger deshalb eigentlich wenig attraktiv wären. Aber
die Mehrheit der Investoren glaubte, die Eurozone wird wohl auf ewig stagnieren und es gibt wenig Hoffnung auf einen Turnaround nach oben und deshalb hat man dann noch mehr Obligationen gekauft.
Viele Investoren waren bis vor kurzem noch der Ansicht, dass die Kurse für Staatsanleihen gar nicht mehr fallen können, weil die Europäische Zentralbank Monat für Milliardenbeträge solche Papiere aufkauft, mehr als die einzelnen Staaten überhaupt auf den Markt bringen und so die Nachfrage hochhält. Auch das hat die Kurse beflügelt. Doch der Wind dreht, die Wirtschaftsaussichten hellen sich auf.
Die vorlaufenden Indikatoren in der Eurozone, also Konsumentenstimmung, Industriestimmung und so weiter, das hat begonnen zu drehen. Und die großen Spekulanten, die schauen auf das. Und die haben dann irgendwann vermutlich gesagt, so, jetzt wird es uns ein bisschen zu heiß, wenn nämlich die Wirtschaft nach oben dreht und wir haben hier laufend null verzinsliche Staatsanleihen, dann wird das irgendwann zu einem Verkauf führen, haben dann begonnen, diese Positionen zu liquidieren.
In den letzten Tagen setzte eine Verkaufskaskade ein. In einem derart von Spekulanten getriebenen Markt führt das unweigerlich zu einem Kurssturz.
Die Geschwindigkeit dieser Bewegung verunsichert jetzt sehr viele Leute.
Investoren verkaufen nun Staatsanleihen in der Hoffnung, dass die Zinsen bald steigen und dann neue Anleihen auf den Markt kommen, die höhere Zinsen bringen, mehr Rendite abwerfen. Sie spekulieren auf ein generell steigendes Zinsniveau, darauf, dass auch die Notenbanken die Leitzinsen anheben. Sehen wir hier also bereits erste Anzeichen für diese Zinswende? Nein, sagt Benedikt Götte von Compass Capital.
Das ist ein bisschen verfrüht, das zu sagen. Sie müssen sehen, also wenn Sie das in einem Mehrjahreszeithorizont ansehen, dann ist diese Bewegung, die wir jetzt hatten, eigentlich klein.
Das heißt, erst ein Teil der bestehenden Übertreibungen wurde korrigiert, wenn auch in kürzester Zeit. Der Druck auf die Obligationenkurse dürfte bestehen bleiben, die Verkaufswelle so schnell nicht abebben.
An Hillary Clinton führt wohl kein Weg vorbei. Sie ist als Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten schon so gut wie gesetzt, obwohl die Wahlen erst Ende 2016 sind. Das allerdings sorgt parteiintern für Verstimmung. Am linken Parteiflügel befürchtet man, eine Präsidentin Clinton könnte politisch zu sehr in die Mitte driften, zu wenig sozial politisieren. Prominente Demokraten wollen dem nun entgegenwirken. USA-Korrespondent Beat Zoltermann.
Good afternoon, everyone. I'm New York City Mayor Bill de Blasio.
New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio vor ungewohnter Kulisse. Zusammen mit Gewerkschaftern, Bürgerrechtlern und linksorientierten Politikern steht er vor dem Kongressgebäude in Washington, D.C.
Today we're announcing the progressive agenda to combat income inequality.
Heute verkünden wir ein progressives Programm, mit dem wir die wachsende soziale Ungleichheit im Land bekämpfen wollen, erklärt er, während seine Mitstreiter applaudieren. Auf einem Plakat neben de Blasio sind 13 Ziele aufgeführt. Ein Mindestlohn von $15 pro Stunde etwa, gratis Vorkindergarten, bezahlte Krankheitstage, ein gerechteres Steuersystem auch für Konzernchefs und Hedgefondsmanager. Letzten Endes gehe es um etwas ganz Einfaches, behauptet der Bürgermeister.
The progressive agenda comes down to a very simple concept. We need to reward work again. Yes. We need to reward work, not wealth. Work.
Wir müssen wieder Arbeit belohnen, nicht nur Reichtum. Kämpferische Töne von links und nicht nur hier an diesem Anlass. Auch andere progressive Demokraten lassen von sich laut und deutlich hören. Senator Bernie Sanders aus Vermont, ein älterer Herr mit nasser Aussprache, der offiziell fürs Weiße Haus kandidiert, aber in allen Umfragen meilenweit hinter Hillary Clinton liegt. Er will die Großbanken aufspalten und die milliardenschweren Wahlspender verbannen. Oder Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts, eine adrette Dame mit Biss.
The rich and powerful rigged the game. And now they want the game to stay rigged.
Die Reichen und Mächtigen hätten die Regeln zu ihren Gunsten ausgerichtet und sie wollten, dass alles so bleibe, erklärte sie gestern an einem Anlass. Und fügte an, es sei nicht nur die Republikaner, die das zugelassen hätten.
A lot of Democrats seem to have floated along with the idea.
Auch viele Demokraten würden irrtümlicherweise glauben, jede Politik, die gut für die amerikanische Mittelklasse sei, schade der Wirtschaft. Auch Demokraten. Gemeint sind die anderen Demokraten, die konservativer politisieren. Oder so, wie es Hillary Clinton im Weißen Haus wohl tun würde, in der Mitte, wie ihr Mann Bill schon in den 90er Jahren. Hillary Clinton will die Wall Street nicht strikter regulieren. Sie ist nicht gegen die riesigen Freihandelsabkommen, die in den Augen der Kritiker vor allem amerikanische Arbeitsplätze vernichten. Und sie scheint auch in einigen sozialen Fragen weniger weit zu gehen als ihre progressiveren Parteikollegen. Nun steigt der Druck auf Hillary. Selbst wenn die Präsidentschaftskandidatin so gut wie feststehe, heiße das nicht, dass keine inhaltliche Debatte stattfinden dürfe, sagen die Clinton-Skeptiker unter den Demokraten. Sie hoffen, dass diese Debatte Hillary Clinton in den nächsten Monaten zwingen wird, politisch nach links zu rücken. Bürgermeister Bill de Blasio, der einst Hillary Clintons Senatswahlkampf erfolgreich gemanagt hatte, ehe er selber in die Politik einstieg, formuliert es so.
People running for president, governor, senator should respond to this agenda, either agree with it or offer their own version of how we address income inequality.
Wer Präsident, Gouverneur oder Senator werden will, soll unser progressives Programm unterstützen oder sagen, wie er oder sie sonst die Unterschiede zwischen Arm und Reich abbauen will.
Beat Zoltermann, es ist 11:55. Von den USA schwenken wir nach Italien. Sein Name steht für italienischen Unternehmergeist und für provokative Werbung. Luciano Benetton, Mitbegründer des gleichnamigen Modelabels. Heute feiert er seinen 80. Geburtstag. Doch Grund zum Feiern hat er zumindest geschäftlich nicht unbedingt. Die Familie erlebte zwar einen sagenhaften Aufstieg, heute aber bleiben ihre bunten Kleider immer öfter in den Läden liegen. Franco Battel berichtet.
Papst Benedikt küsst den ägyptischen Imam Ahmed. Oder der Schriftzug HIV-positiv gestempelt auf makellose weiße Haut. Benetton bricht Tabus und schafft es so wohlkalkuliert für sich zu werben. Benetton hat die Produktewerbung zusammen mit dem Fotografen Oliviero Toscani vielleicht revolutioniert, sicher aber verändert. Das lässt vergessen, dass der Anfang der Firmengeschichte ziemlich brav gestrickt ist. 1965 in Bonzano, einem Provinzstädtchen im Hinterland von Venedig, wollen die Geschwister Benetton Pullover produzieren. Farbig sollen sie sein, von guter Qualität und erschwinglich. Es entsteht ein für Norditalien typischer Kleinbetrieb. Zu Beginn waren es wohl vor allem die frechen Farben, die zogen, und zwar rasant und bald weltweit. 1969 eröffnet Benetton die erste Filiale in Paris, dann gelingt der Sprung in die USA. 1993 hat Benetton 7000 Läden in 120 Ländern. Luciano Benetton sagte der italienischen Zeitung La Repubblica vor 3 Jahren, am Anfang war es einfacher. Produzenten und Konsumenten hätten sotto casa, also um die Ecke gewohnt. Heute produziert Benetton vor allem in Billiglohnländern. Als vor 2 Jahren in Bangladesch eine Textilfabrik einstürzt und über 1000 Arbeiterinnen und Arbeiter unter den Trümmern sterben, findet man im Schutt auch das Logo von Benetton. Zuerst hatte der Konzern gesagt, in der Fabrik sei nicht für ihn produziert worden, musste dann aber einräumen, eine Firma, die für Benetton liefert, hatte einen Produktionsvertrag an ein Drittunternehmen weiterverhökert und dieses hatte sehr wohl in der Unglücksfabrik nähen lassen. Das ist nicht das einzige Problem. Es fehlt an Ideen. Die Konkurrenz, zum Beispiel Zara oder H&M, wachsen schneller. In Asien ist Benetton wenig präsent. Fast die Hälfte der Kleider wird in Italien verkauft. Doch wegen der Krise können sich viele Italienerinnen und Italiener keine neuen Kleider leisten, nicht einmal erschwingliche. Hinzu kommt ein Führungsproblem. Die Familie hat keinen Nachfolger und erst vor kurzem einen externen Manager an die Schalthebel vorgelassen. Vielleicht zu spät. Sorgen müssen sich die Benettons trotzdem keine machen. Sie haben vorgesorgt. Sie kauften sich in Fuhrmaß staatlich kontrollierte Märkte ein. Autobahnen, Flughäfen, Telekom. Vor allem die italienischen Autobahnen rentieren. Obwohl sie schlecht unterhalten werden, gehören sie zu den teuersten Europas. Auch das hat der Familie Kritik angetragen. Doch in der Erinnerung wirklich haften bleiben die Tabubrüche, die wohlkalkulierten.
Die Kurden könnten bei den Parlamentswahlen in der Türkei eine entscheidende Rolle spielen. Gelingt ihnen am 7. Juni mit ihrer Partei BDP der Einzug ins Parlament, könnten sie dem mächtigen Präsidenten Erdogan das Leben schwer machen. Eine immer wichtigere Funktion kommt den Kurdinnen zu, in der Politik und im Kampf gegen die Terrormiliz IS. An der Seite ihrer Männer kämpfen sie gegen die Terroristen. Im Alltag aber sind noch immer viele Kurdinnen Gewalt und Unterdrückung ausgesetzt. Der Bericht von Iren Meyer.
Im Park neben dem Stadthaus eine kleine, aber lautstarke Demo. Die Frau mit dem Megafon ist Gültan Keşanak. Sie ruft zum Kampf für die Rechte der Frauen auf, mitten am Tag im Zentrum von Diyarbakır. Eine Banalität, wenn da die Gesichter der Umstehenden nicht etwas ganz anderes ausdrückten. Helle Begeisterung bei den Demonstrantinnen, Neugier, Skepsis, Ablehnung auf den Gesichtern der Männer, die stehen bleiben oder sogar herbeieilen. An Gültan Keşanak geht keiner achtlos vorbei. Die 54-jährige ehemalige Journalistin ist seit kurzem Bürgermeisterin der Stadt Diyarbakır. Eine mittlere Sensation, sagt Yüksel Aslan Akker, eine Frauenrechtlerin, die in der Stadtbehörde arbeitet.
Çok önemli. Sadece bizim belediyede değil. Şu an
Diese Wahl ist wichtig für ganz Kurdistan. Sie zeigt, dass sich die Mentalität hier langsam wandelt. Eine Frau zu oberst in dieser patriarchalen Gesellschaft, das war bisher undenkbar, sagt Aslan Akker. Die Bürgermeisterin hat auch in der Partei BDP eine hohe Funktion und ein Mandat im türkischen Parlament. In der Politik erkämpfen sich die Kurdinnen ihren Platz. Nicht erst seit heute, aber immer offensiver. Jetzt haben sie in Selahattin Demirtas einen Partner gefunden. Der Anwalt aus Diyarbakır prägt die kurdische Politik. Demirtas steht nicht in erster Linie für kurdischen Nationalismus, sondern für eine demokratische, pluralistische und säkulare Politik. Eine Alternative zur islamisch-konservativen AKP von Präsident Erdogan. Und Demirtas setzt auf die Frauen. Diese, die Kurdinnen, haben kürzlich auch im Krieg in der syrisch-kurdischen Stadt Kobane den Respekt der Männer errungen. Auch den des Politikers Ali Şimşek. Diese Frauen, die gegen die ISIS-Terroristen kämpften, kämpften für die Freiheit von uns allen. Auch dank ihnen werden wir Kurden heute weltweit anders gesehen. Wir sind die, die sich dem fundamentalistischen Terror entgegenstellen, so Ali Şimşek. Der siegreiche Kampf um Kobane hat eine Euphorie ausgelöst in Diyarbakır. Kurdinnen in Uniform an der Seite der Männer, bewaffnet und bereit im Kampf zu sterben, Heldinnen, deren Glanz bis zu jenen durchbricht, die im Dunkeln leben. Wir sind so stolz auf die Frauen, die in Kobane kämpften. Delal strahlt. Sie sitzt im Waschhaus in einem Viertel von Diyarbakır, wo sie an 5 Tagen in der Woche bis in alle Nacht arbeitet. Viele arme Familien, die keine Waschmaschinen besitzen, bringen ihre Wäsche hierher. Ein Projekt der Stadt, das Frauen wie Delal eine Verdienstmöglichkeit gibt in einem harten, schweren Leben. Ach, Gleichberechtigung. Das ist immer noch mehr Traum als Wirklichkeit. Ich durfte nie in die Schule, weil ich ein Mädchen war. Dabei stand das Schulhaus nur ein paar Meter von unserem Elternhaus entfernt. Aber nur die Brüder durften gehen. Delals Gesicht wird lebendig, die Augen funkeln, sie lacht. Es ist, als verjünge sich die ganze Person. Was sie alles entdecken wollte, was sie alles lesen möchte, wohin sie reisen würde, wenn sie könnte. 10 Kinder hat sie geboren, 52 Jahre ist sie alt, nie aus dem Viertel herausgekommen, kann nicht lesen und schreiben und hat zu gehorchen, dem Mann. Die Lebendigkeit von Delal hat Camille angesteckt, eine stille, schöne Frau, die auch im Waschhaus arbeitet. Jetzt hat auch sie den Mut zu reden, fällt Delal ins Wort. Niemand hat uns je gefragt, was wir möchten, wie wir uns das Leben vorstellen. Es scheint, als spräche die scheue Camille zum ersten Mal so offen über sich. Gerade 13 Jahre alt war ich, als sie mich verheirateten. Mein Mann war 16. Wir kannten uns gar nicht. Wie sollten wir uns lieben? Als ich 20 war, wurde mein Mann im Krieg getötet. Dass der kurdisch-türkische Krieg zu Ende ist oder mindestens ruht, ist für Camille und Delal sehr wichtig. Wichtiger als ihr eigenes kleines Leben, in dem sie so viel Demütigung erleben. Auch Gewalt. Delal zuckt kurz zusammen, wendet den Blick ab und sagt dann: Wir hören davon, sie sprechen im Fernsehen darüber. Über eigene Erfahrungen erzählt sie nichts, auch Camille schweigt. Die Gewalt gegen Frauen in der Türkei und im kurdischen Gebiet wird tabuisiert, aber Frauenorganisationen weisen erschreckende Zahlen aus. Fast jeden Tag werden Frauen ermordet, häusliche Gewalt ist weit verbreitet. Vieles bei uns ist Tradition, sagt Camille. Unsere Töchter und Enkelinnen lassen sich nicht mehr alles gefallen, sagt Delal. Und die Frauenrechtlerin Yüksel Aslan Akker betont das Wort langsam, wenn sie vom Wandel der Mentalität spricht.
Irene Meyer über die Kurdinnen in Diyarbakır. Es ist 1:01. Gleich bei uns zu Gast die Außenministerin von Liechtenstein, Aurelia Frick. Wir sprechen mit ihr über den EWR und über die Herausforderungen, denen sich ein so kleines Land stellen muss. Das Tagesgespräch im 1. und 4. nach den Schlagzeilen. Heute mit Karin Britsch.
Nachdem im Bahnhof Erstfeld 2 Güterzüge kollidiert sind, bleibt die SBB Gotthard-Strecke bis heute Abend teilweise gesperrt. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist laut der SBB allerdings groß. Die Wirtschaft im Euroraum ist seit Jahresbeginn leicht gewachsen. In den 19 Euro-Staaten legte sie insgesamt um 0,4% zu. Vor allem Italien und Deutschland machten mehr. Griechenland und Finnland hingegen sind in den letzten beiden Quartalen geschrumpft. Als Antwort auf den Zustrom von Migranten, die übers Mittelmeer nach Europa kommen, will die EU in den nächsten 2 Jahren insgesamt 20.000 Flüchtlinge aufnehmen. Die EU-Kommission schlägt dabei ein neues Quotensystem vor, bei dem Deutschland am meisten Flüchtlinge aufnehmen soll, gefolgt von Frankreich und Italien.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.